Oscar-Verleihung? Nein, da gibt es keine Häppchen. Da gibt es für die Journalisten, wenn du an Journalisten-Akkreditierung hast, hinter der Bühne ein Buffet, was schlecht ist. Aber das macht ja auch nichts. Man kommt da ja nicht zum Essen hin, sondern um zu berichten.
Nonstop Nomsen. Macht Laune.
Nonstop Nomsen Folge 20. Servus und herzlich willkommen zu einer Stunde Fame. Heute tauchen wir gemeinsam in die Glamour-Welt der Promis ein. Mit Christiane Hoffmann, die über Jahrzehnte den Show- und Unterhaltungsbereich der Bild-Zeitung gestaltet und geprägt hat. Die letzte Seite der Bild war lange ihr Revier. Wir sprechen über die Wege zum Ruhm und wie sie sich dank Instagram und Co. verändert haben. Es geht um prominente Schicksale und ich verrate dir, wie ich mich einst in die Welt der Stars durch die Hintertür eingeschlichen habe. Das wird hochinteressant. Viel Vergnügen. Grüß dich.
Hallo.
Sag mal, wie lange bist du jetzt schon ohne Promi-Party?
Ohne Promi-Party, ich würde sagen so ein Jahr ohne Promi-Party, also ganz ohne Promi-Party. Aber bei der Bild-Zeitung bin ich weg seit Ende Februar, seit meinem Geburtstag.
Und das waren wie viele Jahre?
Also ich bin über 30 Jahre bei Bild gewesen, inklusive freier Zeit. Und mit Promis habe ich mich mindestens 25 Jahre davon beschäftigt.
Also das heißt, das war wirklich dein Hauptgeschäft, zu gucken, was gibt es an guten Geschichten und die irgendwie ins Blatt zu kriegen.
Absolut, ja. Kontakte zu pflegen, Leute anzurufen, sich zu treffen, auf Partys zu gehen und da das Beste rauszufiltern fürs Blatt.
Du hast ja ziemlich viel mitbekommen in diesen Jahrzehnten, ja. Mittlerweile ist ja jeder irgendwie Promi-Experte, der irgendwie fehlerfrei die Bunte und die Neue Post lesen kann und vielleicht auch die letzte Seite der Bild-Zeitung. Wie hast du diese Entwicklung beobachtet?
Das ist, glaube ich, generell in jedem Beruf eine komische Entwicklung, dass Leute, die nicht zwingend eine Expertise haben oder sich tatsächlich mit Menschen befassen und sich treffen und wirkliche Fragen stellen, dass die sich zum Experten ausspielen. Aber das ist okay. Das merkt ja auch im Grunde genommen der Zuhörer, der Zugucker und auch der User merkt, ob das echt ist oder nicht.
War das immer dein Plan?
Das zu werden? Also ich glaube, Plan würde ich nicht sagen. Ich habe irgendwann mal Wirtschaft studiert, ich habe eine Bankausbildung gemacht, ich bin eigentlich einen ganz anderen Weg gegangen, habe nur gemerkt, dass es wahnsinnig langweilig ist und habe dann einfach gemerkt, dass tatsächlich das, was ich in der Schule auch gut fand, nämlich zu schreiben und zu lesen, mein Beruf sein könnte und bin da mehr oder weniger reingerutscht und habe dann angefangen zu studieren oder wollte studieren und brauchte für dieses Studium in Dortmund, Institut für Journalistik, brauchte ich ein Praktikum und habe mich wirklich überall beworben. Und es kamen von diesen 30 Schreiben, die ich verfasst habe, nur zwei Zusagen. Das war der Express in Düsseldorf und die Bild-Zeitung in Essen. Und ich fand die Bild-Zeitung interessanter und habe gedacht, ach, die Bahnverbindung ist gut, da komme ich auch hin und bin dann so da gelandet.
Die Bahn war schuld.
Aber bei uns wurde zu Hause keine Bild-Zeitung gelesen, also bin ich da gelandet. Und die Unterhaltung kam dann einfach auch mehr oder weniger durch Zufall, durch Konzertberichterstattung und so weiter.
Hast du das am Anfang genossen, plötzlich in diese Welt reinzuschnuppern, die man sonst als Teenie nur aus den Zeitungen kannte und aus dem Fernsehen?
Also ich habe die große Welt der Promis eher durch meine Oma, die massiv sich Klatschzeitschriften gekauft hat. Also würde die noch leben, wären die Auflagen wahrscheinlich bei vielen besser. Die hatte, glaube ich, 20 Zeitschriften in der Woche. Und vor allen Dingen, um Kreuzworträtsel da drin zu machen, aber auch um zu erfahren, was Königin Silvia macht oder was Hans-Joachim Kuhlenkampf macht. Und so bin ich da, zumindest was das Interesse angeht, da reingerutscht. Weil ich bei ihr, wenn ich bei ihr geschlafen habe, dann gab es halt nichts groß zu lesen, außer dem Buch, was ich mitgebracht habe oder halt ihre Zeitschriften. Und dann habe ich halt das Zeug gelesen und fand das total interessant. Aber genossen, dort einzutauchen, das habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe das eher als Job gesehen. Es ist wie in der Bank, wenn du Geld zählst, siehst du das Geld ja nicht als was Begehrliches an, sondern es ist dein Arbeitsmaterial. Genauso ist es halt in einem Job, wo du mit Promis zusammenarbeitest. Ich glaube, das sind einfach Begegnungen mit Menschen und wenn sie was Interessantes zu sagen haben, ist es halt super.
Ich wollte gerade sagen, es sind ja schon Menschen und kein Gegenstand. Ne?
Natürlich.
Hast du mit vielen auch Mitleid gehabt, so ein bisschen, wenn du dir dann anguckst, was aus denen geworden ist?
Ich glaube, viele geraten halt verschuldet oder unverschuldet in Situationen durch Alkohol, durch Drogen oder durch auch Unvermögen, wo man sagt, oh Gott, das tut mir jetzt wirklich leid. Also ehemalige Lebensgefährtin von Dieter Bohlen, Nadja Abdel-Farag, wo man dann sagt, das ist halt einfach traurig, dass so jemand vermutlich nicht in seine Rente eingezahlt hat, keine eigene Wohnung hat, obwohl er halt lange in den Medien war und mit einem wirklich reichen Mann zusammen war. Und die hat ja nun auch gesungen in seinem Chor und aber ist dann so abgeglitten in gewisse Situationen. Und wenn du dann siehst, dass sie in der Fernsehsendung ist und ihren Busen in irgendein Wiegegerät...
Die Älteren werden sich noch erinnern. Ja.
Genau. Wir könnten es verbildlichen, aber wir sind ja hier in einem Podcast. Und das sind dann Momente, wo du denkst, oh Gott, das tut mir echt leid.
Haben solche Menschen einfach unterschätzt, was es heißt, plötzlich in diese Maschine reinzugeraten und durch den Wolf gedreht zu werden?
Ich glaube, das liegt oft daran, dass das Geld lockt für solche Sachen. Du kriegst natürlich, wenn du deinen Busen öffentlich im Fernsehen wiegen lässt, vermutlich mehr Geld, als wenn du sagst, okay, ich mache jetzt noch mal eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder ich werde jetzt noch mal eine Verkäuferin oder ich versuche noch mal zu studieren. Das ist natürlich verlockend, weil du bekommst Honorare im Fernsehen für solche Sachen und deswegen, man wundert sich ja auch, dass in solchen Formaten wie Love Island oder wie sie auch alle heißen, wo so Paare sich öffentlich kennenlernen oder nackt irgendwo rumlaufen, dass die dorthin gehen und du siehst dann in den Beschreibungen der Mädchen und Jungs, dass die studieren und eigentlich auf dem Weg einen normalen Beruf sind. Aber sie kriegen halt Honorar für so eine Fernsehsendung und das lockt.
Naja, die wissen natürlich nicht, worauf sie sich einlassen, ne? Weil danach einen vernünftigen Job zu finden, wenn du mal nackt über den Schirm gerannt bist, ist vielleicht auch schwieriger als vorher.
Ingo, ich glaube, heutzutage kann man nicht sagen, dass sie nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Wer heute YouTube guckt, Fernsehen, also sich anschaut, irgendwelche Internetgeschichten liest, sieht, der weiß genau, worauf er sich einlässt. Das ist einfach die Welt der modernen Medien, in die du reingeraten kannst oder es lässt. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass viele Menschen einfach so ein little glimpse of fame haben wollen, also ein bisschen berühmt werden wollen. Andy Warhol hat das doch einfach mal gesagt, dass diese 10 Minuten Fame irgendwie wichtig sind.
Ich glaube, er sprach von 5 Minuten.
Oder
aber mittlerweile kann man ja auch länger berühmt sein, ohne dass man in Anführungsstrichen was kann, ne? Indem man einfach bereitwillig Auskunft gibt über Dinge, von denen andere gar nicht wissen wollten.
Heute hast du durch soziale Medien die Möglichkeit, quasi deinen eigenen Content zu kreieren. Also du kannst dich selbst, ohne irgendwie besonders was eine Fähigkeit zu haben, irgendwas zu können, kannst du bei Instagram oder Snapchat einfach Dinge hochladen über dein privates Leben, über Einblick in deinen privaten Bereich zeigen, Haut zeigen oder auch nicht zeigen und so eventuell Follower zu bekommen und Fans zu bekommen.
Und mit denen dann wieder Geld zu verdienen. Ja, früher haben sich alle aufgeregt, als die erste Staffel Big Brother kam, das kann man doch nicht machen. Heute kann jeder, wenn er will, sein eigener Big Brother sein. Der braucht auch gar keine Klatschspalten mehr in den Zeitungen, um irgendwie da Fame zu bekommen. Der kann sich sein eigenes Publikum schaffen. Der kann alles selber machen. Mhm. Danach Bücher schreiben. Jetzt gerade die Bitch-Bibel, glaube ich, auch von einer Bloggerin, ganz oben in den Bestsellerlisten, die auch nicht mehr das sind, was sie vielleicht früher mal waren. Aber ist denn das jetzt positiv für den ganzen Medienbetrieb aus deiner Sicht? Oder ist das eher sozusagen die Büchse der Pandora, die da geöffnet wurde, dass jeder jetzt einfach mal selber machen kann?
Also ich glaube, das eine existiert neben dem anderen. Und es sind ja auch große Stars, die ihren eigenen Content kreieren. Wenn du Hollywood-Stars siehst wie Jennifer Aniston, die mittlerweile Millionen Follower bei Instagram hat, die sehr spät einfach Instagram genutzt hat, aber gemerkt hat, dass das ein Kontakt zu ihren Fans ist und dort das kreiert und das sagt und das transportiert, was sie möchte. Sie kreiert ihr eigenes Image. Und also diese große Welt der sozialen Medien hat einen riesen Einfluss auf uns als die, die am anderen Ende sitzen und wahrnehmen. Aber auf der anderen Seite hast du halt auch die Möglichkeit, so ein klares Bild von dir zu schaffen. Und ob du das nun als Star machst oder als unwichtiger Mensch, ist okay. Ja, es muss nebeneinander existieren.
Und jeder kann eben dann den Sprung schaffen, ne? Auf die andere Seite der Macht sozusagen und kann vom Netz ins Fernsehen gehen, vom Fernsehen in eine Zeitung. Vielleicht macht er sogar eine eigene Zeitschrift irgendwann. Alles ist irgendwie möglich und jeder kann alles schaffen, wenn er denn will. Glaubst du, dass sich manche dann auch richtig einen Plan machen und sagen, okay, ich gehe jetzt ins Netz. Ich
bin Schauspieler, aber ich könnte da auch mal mit ein paar provokanten Thesen zu dem einen oder anderen Shitstorm aufrufen. Und wenn es dann passiert, dann steigen meine Followerzahlen. Und ich versuche sozusagen mit dieser wabernden Masse das Publikum so ein bisschen zu spielen.
Ich glaube, mit einem richtigen Plan kannst du mit Sicherheit Follower generieren, aber viele Dinge passieren auch zufällig. Ich glaube, man kann nicht klar empfinden, was ankommt auf der anderen Seite. Es ist sicherlich so, dass man mit Dingen, Katja Krasewitsch hast du gerade genannt, das ist diese Influencerin, die gerade mit der Bitch-Bibel auf Platz 1 oder 2 der Spiegel-Bestsellerliste sitzt, die hat halt wirklich quasi pornöse Dinge vorher gemacht und Lieder gesungen, wo die junge Leute hören und wo du denkst, ich mache jetzt sofort die Augen zu und die Ohren zu, ich möchte das nicht hören, ich möchte mich auch nicht damit konfrontiert werden. Aber die hat es halt wirklich geschafft. Und die hat irgendwann mal, die ist abgelehnt worden in der Schule, ihr Lehrer hat ihr gesagt, du wirst es nie schaffen, irgendwas zu werden. Die hat damals schon diese sehr kurzen, sehr enthüllenden Sachen getragen, aber die hatte einen Wunsch und das ist, berühmt zu werden. Und die hat das geschafft. Auf diese erstaunliche Art und Weise.
Sind denn die Menschen, die den Wunsch hatten, berühmt zu werden, dann berühmt geworden sind, auch bei dir in der Zeitung landeten und die du getroffen hast, in der Mehrzahl glückliche Menschen gewesen oder eher doch immer von einem gewissen Drang nach außen getrieben, der dann zwangsweise irgendwann ins Unglück führt?
Ich glaube, du musst es schaffen, ein Leben zu kreieren und ein Leben zu führen, was neben dieser Öffentlichkeit stattfindet, dann schaffst du es, glaube ich, glücklich zu sein. Wenn du nur darauf baust, dass dein Glück daraus entsteht, dass du Zuneigung von außen bekommst, dann wirst du zwangsläufig unglücklich. Es ist schön, eine Beziehung zu führen, es ist schön, Kinder zu bekommen, es ist schön, ein normales Leben zu führen. Und wenn du nur lebst in dieser Öffentlichkeit und nur darauf hoffst, auf roten Teppichen irgendwie beklatscht oder fotografiert zu werden, ich glaube, das ist relativ erbärmlich und das merkt man halt auch. Marius Müller-Westernhagen hat, ich habe ihm irgendwann mal gesagt, ich finde das so unglaublich, ich möchte irgendwann mal dieses Gefühl haben, was du hast, vor, weiß ich nicht, 50.000 Menschen zu singen und du singst ein Wort und dann singen die deine Lieder weiter. Und er sagte aber, das Verrückte ist halt, wenn du dann von der Bühne kommst und in deinem Hotelzimmer bist und im Zweifel da alleine sitzt, ist es echt ganz schön leer.
Da muss man damit klarkommen.
Und du musst diese Lücke füllen. Ja. Und damit musst du klarkommen. Also das heißt natürlich, du musst irgendwie diese Leere füllen mit richtigen Inhalten. Und ein richtiger Inhalt kann eine gute Beziehung sein, das kann ein Hobby sein, das nichts mit Öffentlichkeit zu tun hat. Das kann einfach mal sein, dass du einen guten Coach hast, der dir hilft, in deinem Privatleben zu sagen, dass das, was du da draußen erlebst mit deinen Fans, nicht das ist, was du in deinem Privatleben halt erlebst.
Ja. Welche sind dir denn im Laufe deines Arbeitslebens bisher besonders ans Herz gewachsen von diesen Prominenten? Weil wenn man die immer wieder trifft, dann entsteht doch da auch irgendwas, oder?
Also ich glaube, dass man schon mit Prominenten wirklich angenehme Beziehungen, Arbeitsbeziehungen haben kann. Ich fand Thomas Gottschalk immer faszinierend, weil der wirklich authentisch ist. So wie er vor der Kamera ist, ist er auch, wenn die Kamera aus ist. Dann ist er total lustig und offen und kann nicht aufhören zu quasseln und ist einfach ein Mann, der auch wirklich Inhalt hat, der sich für klassische Musik interessiert, der sich für Kunst interessiert. Und den finde ich wirklich faszinierend, weil der einfach sich nicht verstellt.
Ja, und mit über 70 immer noch da ist, wo viele gerne hinwollen würden. Aber wenn man sich dann auch seine Karriere anguckt und auch von vielen anderen, die mir im Laufe meines Arbeitslebens begegnet sind, die jetzt schon älter sind, die in den 60er, 70er Jahren bekannt geworden sind, die haben damals schon solche Home-Stories gemacht. Ne? Das war ja damals schon ein probates Mittel, um einfach Menschen zu erreichen, die nach Hause zu lassen und dann, ich weiß gar nicht, gab es da einen Setzkasten für die klassische Home-Story? Wir sitzen einmal am Frühstückstisch, dann der Balkon, ich zeige euch meinen Garten und das ist mein Auto.
Ich habe ja eine Zeit lang auch Home-Stories gemacht und bin zu Prominenten gegangen und das hieß Zuhause bei. Das war eine klasse Kolumne in der Bild-Zeitung und der erste, der mich in sein Haus gelassen hat, war Udo Jürgens, Gott hab ihn selig, in Zürich in seiner Villa. Das war einfach total toll. Wir sind mit seinem Bentley durch die Gegend gefahren. Wir sind abends auch dann nach Essen gegangen und er hat halt klar gesagt, das ist mein Haus, hier kannst du reinkommen. Er hat sich einmal entschieden, das zu tun und das war aber viel Überredungskunst. in Amerika ist es üblich, dass du wirklich dick auf den Tisch legst Geld, um bei Prominenten ins Haus zu kommen. Das machen viele so Architekturzeitschriften, die dann tatsächlich zahlen. Das wird weit verkauft, einmal in einer Architekturzeitschrift, dann wird das in deutschen Zeitschriften veröffentlicht. Und da wird halt Geld generiert durch solche Geschichten. Aber ich habe das halt so gemacht, ich habe einfach meine persönlichen Kontakte genommen und habe halt die Leute gefragt, ob sie bereit wären, das zu tun. Und das war teilweise schwierig, das zu machen. Aber in dem Fall zum Beispiel bei Udo Jürgens war es klar, in dem Moment, wo er mich reingelassen hat, hat er gesagt, du kannst halt hier alles machen. Was willst du fotografieren? Wo soll ich mich hinsetzen? Was soll ich machen? Und wir haben da mehrere Stunden in diesem Haus verbracht und es war ein total angenehmes Gespräch. Und wir haben danach auch noch ein tolles Abendessen in der Züricher Kronenhalle gehabt. Also es war super.
Dieses Vertrauensverhältnis darf man natürlich dann auch nicht beschädigen, oder? Hast du Prominente, die danach gesagt haben, oh, das hatte ich gar nicht so gewollt und die nicht überrissen haben, was das bedeutet, wenn man sozusagen diesen Schritt geht?
Ich glaube, wenn du mit jemandem arbeitest, wie mit der Bild-Zeitung und mit bestimmten Leuten bei der Bild-Zeitung und du weißt, du hast schon über längere Zeit Kontakte mit diesen Menschen, dann weißt du, okay, ich lasse sie rein in mein Privatleben, aber sie machen damit keinen Unsinn. Sondern wir haben eine klare Absprache, was ist möglich, was nicht. Und ich habe auch alles immer nachher gegenlesen lassen. Also das finde ich auch normal. Also wenn du, Ingo, mich in deine Wohnung lassen würdest und würdest sagen, pass auf, wir bewegen uns aber nur in der Küche und ich möchte auch nur über diese Bereiche sprechen, dann kann ich nicht im Nachhinein schreiben, ja, okay, jetzt habe ich aber das und das gesehen, du liest die und die Bücher und weit über diesen Bereich, den du zugelassen hast, hinausgehen. Und deswegen, also es muss ein Vertrauen da sein, sonst kannst du solche Geschichten nicht machen.
Es ist natürlich immer eine Frage, was will man? Ne? Es gibt ja mittlerweile Menschen, die allein aus ihrem Privatleben, wir haben das ja vorhin schon angesprochen, Geschäftsmodellen gemacht haben. Und ich dachte früher immer, das kann doch nicht auf Dauer funktionieren. Aber wenn das erfolgreich ist, dieses Geschäft mit dem eigenen Privatleben, dann springt es plötzlich wieder in andere Jobs über. Und plötzlich entsteht da eine Spirale, mit der man vorher gar nicht gerechnet hatte. Ja. Was sind da für dich so die Paradebeispiele, wo du sagst, die haben es eigentlich ganz gut geschafft, aus diesem Privatleben, das mal als Grundlage da war, auch ein Geschäftsmodell zu machen? Also jetzt abseits der Kardashians, ne?
Ja, also Kardashians ist das absolute Paradebeispiel. Da wird ja jeder Teilbereich auch geöffnet und ich meine, aus diesem Clan kommt die jüngste Milliardärin der Welt, Kylie Jenner, also Kims kleinste Schwester. Das ist ja Wahnsinn, mit 23 Milliardärin zu sein. Unglaublich. Was hier so ein Paradebeispiel ist, ist zum Beispiel Sara Lombardi. Sara Lombardi hat irgendwann mal bei Deutschland sucht den Superstar teilgenommen, hat da den ersten Mann ihres Lebens kennengelernt, hat mit dem ein Kind bekommen, hat mit einer Musikkarriere, mit einer Castingshow angefangen. Und heute, ich meine, ich habe in den letzten Tagen irgendwie so ein bisschen ihr Instagram-Profil gesehen, die neue Wohnung, die sie mit ihrem neuen Lebensgefährten bezogen hat, einem Fußballer, ist komplett eingerichtet durch ein Möbelhaus, was immer auch getaggt wird und ja. Was gezeigt wird. Also ne, du musst die Bereitschaft haben, okay, ich zeige das, was mir finanziert wird. Ja. Und ich meine, wir wissen alle, was so eine wirklich hochwertige Wohnungseinrichtung kostet. Allein so eine Küche kann ja gut und gerne mal 15.000, 20.000 mehr Euro kosten.
Ja, aber ich glaube, die kriegt sogar noch Geld dafür, dass sie die Küche da reingestellt hat. Ne?
Definitiv. Und das ist auch dann sage ich, okay, alles richtig gemacht.
Ich kannte das nur so vor 100 Jahren. Promi-Dinner. Gab es ja auch viele Wohnungen, die jetzt nicht die Wohnungen unbedingt gewesen sein sollen, die man dann gesehen hat. Habe aber auch gehört von Menschen, die sich ganze Häuser haben einrichten lassen, um es dann einmal beim Promi-Dinner zu zeigen. Ich nenne keinen Namen. Ja.
Ich bin angefragt worden damals. Also das war ja das Verrückte. In der Zeit, als ich wirklich als Kolumnistin tätig wurde, hat man sowas wie so eine eigene zweifelhafte Prominenz dann erlangt.
Empfandst du die wirklich als zweifelhaft? Oder hast du nicht gedacht, ach ja, ist ja cool, jetzt hast du es geschafft?
Nein, nein, nein. Ich glaube, so schaffst du es nicht. Also das ist für mich nicht. Ich fand das auch total strange, wenn ich nachts von einer Party kam und dann noch die Reste der Fans am roten Teppich waren und die sagten, ach, Frau Hoffmann, können Sie mir auch ein Autogramm geben? Und ich so, what? Ich? Also das war irgendwie für mich total strange. Wo waren wir hängen geblieben? Promi-Dinner, genau.
Genau, Promi-Dinner. Du hast aber nicht mitgemacht, oder?
Nein, ich habe nicht mitgemacht, weil ich wollte das nicht, dass in meinem privaten Bereich einen ganzen Tag ein TV-Team ist. Ich wollte das nicht. Also ich fand
ehrlich gesagt, ich hatte da auch schon den einen oder anderen Anruf. Was ich spannend fand, dass es monetär immer besser wurde.
Total. Je länger man zögert, umso besser wird das Angebot. Das ist mit Sicherheit.
Aber mir lag in erster Linie dran, jetzt nicht mit Menschen bei mir zu Hause zu essen, die ich nicht kenne. Oder die mir jetzt nicht sagen. Ja?
Der große Reiz für mich wäre tatsächlich gewesen, dieses Ding zu gewinnen, weil ich gerne, wahnsinnig gerne koche. Und auch,
ich sagte, weil du gerne gewinnst.
Na, gewinn vielleicht auch. Aber so das Kochen hätte mich so ein bisschen interessiert. Aber das kann ich im Grunde genommen auch für Freunde in einer großen Runde und dann sagen, pass auf, ich stelle euch was auf den Tisch. Jetzt klatscht mal dafür.
Aber es ist ja in der Tat wirklich so, ich habe mich dann oft so ein bisschen in den Arsch gebissen, weil es dann hieß, ja, andere, die haben beim Promi-Dinner mitgemacht, die haben da gezeigt, dass sie privat ganz nette Menschen sind und waren lustig und dann plötzlich kriegen die auch andere Sendungen. Also mittlerweile kann auch für jemanden, der durchaus ernsthaft im Business ist, so ein Format, wenn du es machst, der Sprung auf die nächste Stufe der Leiter sein.
Ich glaube, dass Produzenten schon danach gucken, wie viele Follower du hast, wie stark du mit Geschichten in Klatschmedien drin bist und einfach zu gucken, ist der überhaupt interessant? Hat der überhaupt Fans? Gibt es überhaupt eine Zuneigung für den öffentlich, sodass es sich für uns als Sendung lohnt, den in unser Boot zu holen? Das ist mit Sicherheit so. Bei Models ist das, Topmodels ist das ganz klar. Die kriegen Jobs, auch teilweise, weil sie viele Follower haben. Stefanie Giesinger, die mal Germany's Next Topmodel gewonnen hat, hat das ganz klar gesagt, dass sie in den USA zum Casting für Victoria's Secret eingeladen wurde, weil sie ein starkes Instagram-Profil hat mit mehreren Millionen Followern.
Naja.
Und das ist halt eine Ware, die man hat. Das ist auch total darstellbar. Also du kannst, je mehr Follower du hast, umso mehr kannst du für Postings bekommen. Das ist halt wirklich bares Geld heute.
Besser kann man es ja auch gar nicht tracken. Mhm. Wenn du den eigenen Rabattcode auf deiner Instagram-Seite hast, dann weiß jeder genau, auch ein Kunde, der über die Schiene sozusagen zu mir kommt.
Aber du musst halt auch dann wirklich muffig riechende Tees trinken.
Und Leggings verkaufen oder so.
Oder dir irgendwelche Hackkuchen ins Haar schmieren, die wahrscheinlich ganz schrecklich nach Vanille riechen. Also dazu musst du bereit sein. Und das auch noch dann mit einem Lächeln zu verkaufen, obwohl du das im Grunde genommen nicht machen würdest.
Normal. Ich höre ja von vielen Schauspielern, die in Sendungen von mir zu Gast sind, dass sie sagen, sie verstehen es gar nicht, dass dann eben auch beim Schauspiel gerade aufgrund der Instagram-Profile besetzt wird. Mhm. Das, wenn einer 200.000-300.000 Follower hat, der natürlich vielleicht eher beim Kinofilm mit dabei ist, als einer mit 3.000. Ich habe es doch auch gelernt, ich kann es doch auch. Aber vielleicht ist das auch die moderne Welt, der man sich einfach nicht verschließen kann.
Also es gibt sicherlich die total toll in ihrem Job sind, den sie erlernt haben als Schauspieler, auf irgendwelchen Schauspielschulen waren, wirklich was können, auf einer Theaterbühne gestanden haben und trotzdem viele Follower haben. Aber es gibt halt auch wirklich die, die alles können, die perfekt sind und nicht interessant für junge Leute sind, weil die sozialen Medien sind schon tendenziell eher für junge Leute da. So ein Typ wie Lars Eidinger spielt damit gut. Der hat sein Instagram-Profil, ist ja einer der besten Schauspieler in Deutschland, der wirklich großartig auf den Berliner Bühnen steht, der verehrt wird von den Feuilletons.
Und DJ.
Und DJ ist, genau. Und der hat das einfach perfektioniert. Der hat dieses Instagram-Profil zu einer Kunstform erhoben. Er macht sensationell schräge Fotos und fotografiert Leute irgendwie auf der Straße und hat immer so einen ganz lustigen, auch intelligenten Ansatz, solche Bilder zu kreieren und nutzt sie für sein Instagram-Profil und macht keine Werbung für Vanille-Haarkuren.
Ja, konnte er vielleicht noch. Naja, aber bei dem glaube ich nicht.
Aber Prada oder so, solche Modefirmen finden das dann halt interessant und statten ihn aus.
Warum hat überhaupt der Mensch als solches, wie es scheint, so viel Interesse, prominente Stars zu verehren? Woher kommt das? Sind das die Blaupausen für ein Leben, das ich gerne gehabt hätte?
Es ist mit Sicherheit die Faszination von Glamour. Also das verwäscht sich jetzt ein bisschen, weil viele irgendwie diesen Glamour durch soziale Medien versuchen irgendwie nach außen zu kennen. Aber du hast trotzdem noch Menschen, die guckst du an und denkst, mein Gott, die sind so schön und die sind so glatt und die sind so toll angezogen und spielen dann auch noch so toll vor der Kamera. Und das ist schon diese Faszination, dieser Wunsch auch ein bisschen so zu sein. die perfekte Figur von Sylvie Meist zu haben oder den tollen Busen oder sonst irgendwas. Und das sind so vermeintlich komische Ideale, aber ja, nichtsdestotrotz, keiner von uns macht sich frei, nach etwas zu streben, was man nicht ist.
Ja, man sagte ja früher immer die Reichen und Schönen. Jetzt weiß man heute, viele sind gar nicht so reich, wie man meint. Und die Schönheit kommt nicht nur von innen, sondern auch vom Onkel Doktor oder vom richtigen Instagram-Filter.
Ja.
Was heißt, jeder kann dort wirklich irgendwie landen, wenn er denn wirklich will. Wenn du dir anguckst, was du früher für Idole hattest als Teenie, hast du viele von denen dann auch später getroffen? Hat sich da mancher entzaubert? Oder
dann
im Gegenteil
hätte ich Pferde
noch
treffen müssen. Also, ne, also ich war jetzt nie jemand, der sich einen Star übers Bett gehängt hat. Ich hatte da wirklich Pferde hängen. Also ich war nie jemand, der unbedingt ein Autogramm haben wollte. Ich bin irgendwann mal mit meinen Eltern im Urlaub in Insel gewesen. Ich glaube, da war ich 8 oder 9. Und dann war Otto Walkes auf so einer Eisbahn. Und wir waren auch auf dieser Eisbahn. Und dann sagte meine Mutter, willst du nicht ein Autogramm von dem? Und ich habe so gedacht, nö, will ich nicht. Ich will da auch nicht hingehen. Ich will den auch deswegen nicht fragen. Warum brauche ich ein Autogramm? Das ist irgendwie ein Stück Papier mit einer Unterschrift.
Ich glaube, das ist auch so ein Ding von Kindern. So kleinere Kinder, die interessiert das nämlich gar nicht.
Aber mich hat es später auch nicht interessiert. Also ich habe, glaube ich, ich habe nicht ein Autogramm. Also
ehrlich gesagt, ich muss mal überlegen, wie viele Autogramme ich habe. Aber ich glaube, ich habe eins von Fritz Egner. Mhm. Als ich 11 war, habe ich so eine KISS-Platte gefangen. Der machten die so Formel 1 on Tour in Ebern damals. Mhm. War ich, glaube ich, in der 5. Klasse. Oder
mit Thomas Gottschalk zusammen.
Und dann habe ich irgendwann KISS getroffen, letztes Jahr in Essen. Und dachte mir, das ist auch irgendwie ein cooler Move. Echt, dass irgendwann, als ich die Platte damals in der Hand hatte, wusste ich auch noch nicht, dass ich ein paar Jahre später die Jungs mal treffen würde. Und die waren wirklich sehr beeindruckend. Ich habe auch keine Autogramme gesammelt oder so als Kind und Teenie. Ich wollte nur immer hinter die Bühne. Das war eigentlich mein Ding. Ich wollte immer Backstage, hinter die Bühne, um danach natürlich auf die Bühne zu kommen. Ja, auf die Bühne, das ging dann mit irgendwelchen Bands. Aber so bei großen Konzerten hinter die Bühne, wir haben uns Fake-Presse-Pässe gebastelt und sind immer an Backstage eingegangen, um zu gucken, ob man nicht reinkommt. Oder haben gesagt, man schreibt für, damals gab es die Tempo. Mhm. Wir haben als Kinder gesagt, wir sind Tempo-Jugendredaktion und haben uns so Pässe gebastelt und sind dann auch teilweise dann hinter die Bühne gekommen, haben Fotos gemacht mit irgendwelchen Bands, die nie veröffentlicht wurden. Aber das haben wir geschafft. Und die heißeste Erfahrung, da war ich dann allerdings schon älter, weil es ist ja, wenn es um Promi-Dinge geht und so Partys und Preisverleihungen, dachte ich ja früher mal, da werden die Jobs verteilt. Und dann bin ich als junger Mann in München, ich glaube, ich hatte gerade mit dem Studium angefangen, in München fürs Radio moderiert oder so, dachte ich mir, du musst auf diesen bayerischen Fernsehpreis. Da gibt es die Fernsehjobs. Dann hatte ich natürlich keine Einladung. Damals war es, glaube ich, auch noch schwieriger, an solche Einladungen zu kommen, wahrscheinlich als heute. Ich wusste nur, es ist im Prinzregententheater. Und dann dachte ich mir, wenn es da einen Vordereingang gibt, dann muss es einen Hintereingang geben. Habe mir einen schwarzen Anzug besorgt, schwarze Krawatte und bin auf die andere Seite des Blocks und habe so lange wirklich an Türen geruckelt, bis eine aufging. Und dann bin ich durch die erste durch. Und dann habe ich geguckt, wo geht's hier weiter? Grobe Richtung wusste ich ja, wo der Saal ist. Und es ging immer weiter. Ich fand immer wieder eine Tür, die auf war. Und irgendwann, und das ist kein Witz, mache ich eine Tür auf und mir fliegt Nina Ruge entgegen, die an dem Abend moderiert hat, dreht sich um und sagt, mach mir mal den Reißverschluss zu. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ich mache den Reißverschluss zu. Und dann merkte ich, die Tür, aus der sie gekommen war, das war die Tür auf die Bühne. Und dann kommen da Leute aus der Tür, die dann wieder Backstage gingen. Und dann sage ich zu einem, dich kenne ich doch. Sagt er, servus Ingo. Sag ich, Basti, was machst denn du da? Sagt er, du, ich bin hier bei August Everding und studiere Schauspiel. Wir machen hier die Statisten. Und das war Sebastian Betzel, der heute erfolgreicher Schauspieler ist, mit dem ich damals Radiocomedy in Garmisch gemacht hatte für Radio Oberland vor 100 Jahren. Und das war ein Wahnsinnsabend, weil meine Herausforderung war dann, aus diesem Backstage-Bereich vorne hinzukommen, wo die alle feiern. Und dachte mir, das ist das Überdrüber, wenn du da mal drin bist. Und ich habe das fasziniert beobachtet und war interessant, weil ich hatte dann noch, ich glaube einmal oder so, habe ich mich dann nochmal durch die Hintertür da reingeschlichen. Und dann irgendwann hatte ich für RTL moderiert und so. Und plötzlich gab es dann die richtige Einladung. Das war schon irgendwie so ein komisches, aber doch sehr freudiges Gefühl, zum ersten Mal dann die Einladung richtig in Händen zu halten und dann vorne rüber zu gehen. Hat sich natürlich keine Sau hat sich für mich interessiert. Aber ich fand es ganz interessant. Und dann auch zu beobachten, wie du dann doch siehst, wie Schauspieler und Fernsehschaffende den ein oder anderen Intendanten oder Programmdirektor, also die standen ja teilweise in Dreierreihen an, um mal ein Wort zu wechseln. Muss furchtbar gewesen sein für die Leute, die dann was zu sagen haben, die auf solche Veranstaltungen gehen und dann die ganze Zeit dumm von der Seite angequatscht werden, oder?
Ja, oder faszinierend, dass du dir einfach deiner Macht bewusst wirst in dieser Sekunde.
Und das kann auch sein.
Und einfach sagst, das ist mein Job und ich kann jetzt aussuchen, mit wem ich arbeite, weil die Leute wirklich meine Nähe suchen. Aber mit Sicherheit ist es auch nervig, weil du musst ja zu jedem irgendwo freundlich sein, ablehnen.
Wie hast denn du das dann an den Abenden gemacht? Bei dir standen die ja auch.
Nein.
Oder?
Ach Quatsch, nein.
Du schreib mal was hier. Xana, ich habe hier gerade...
Aber die dir ihre Geschichte aufdrängen, sind ja nicht zwingend die Geschichten, die du hören möchtest, sondern es sind ja die Sachen, die dich interessieren, von den wahren Prominenten, die sich ungeliebt fühlen oder die gerade getrennt sind oder die eine Krankheit haben oder die vielleicht irgendwo eine neue Rolle bekommen haben. Du möchtest ja das wirklich von den wirklich tollen Prominenten wissen.
Ja, ich habe ja mal gehört, dass teilweise auch Gesellschaftsreporter, wenn sie so einen Prominenten mal kennengelernt haben, eine Geschichte geschrieben haben, schreibst du noch eine Geschichte, dann stellt ja auch dieses Berufsverhältnis, wie du sagst. Mhm. Aber manche bekommen dann auch nachts Anrufe von Prominenten, kann die passieren. Völlig verzweifelt sind und irgendwie Rat und Hilfe brauchen. Also da bist du auch sowas wie Psychologin oder jemand, der den an die Hand nimmt? Oder wie hast du das empfunden?
Ja, es entstehen halt irgendwo Beziehungen. Und dieses Vertrauensverhältnis ist dann, ich würde nicht sagen Freundschaft, aber es ist so zumindest durch Gespräche entsteht so etwas wie eine Beratungssituation, dass du einfach merkst, vielleicht bin ich jetzt sogar in einer stärkeren Situation und kann demjenigen helfen oder ihn davor bewahren, irgendwie Dinge zu tun, die nicht gut für ihn sind. Es gibt diese Momente halt, wenn derjenige, mit dem du telefonierst, ein Alkoholproblem hat oder ein Drogenproblem oder in einer wirklichen schlimmen Lebensphase ist. Und das ist dann auch was Schönes. Also das ist nicht nervig, das ist was Schönes. Du musst es halt nur aushalten, weil das ist ja, du bist ja dann auch wie so ein Mülleimer für Seelenabfall. Und das sind ja auch nicht die Momente, wo du Geschichten drüber machst, sondern wo du jemandem im Zweifel tatsächlich helfen kannst oder auch nur durch dein Zuhören, dass du einfach derjenige bist, der in diesem Moment da ist und jemandem einfach nur zuhört.
Und dann vielleicht irgendwann eine andere Geschichte schreiben, ne?
Vielleicht.
Ja. Wie ist es? Hat die Bild eigentlich diesen Giftschrank, von dem viele sprechen? Davon hörte ich ja seit Jahrzehnten, dass es da irgendeinen Schrank gibt. Da sind geheime Filmaufnahmen drin. Die übelsten Geheimnisse der größten Prominenten. Und immer mal wieder hört man dann so Leute, die dann sagen, wenn die Bild mal auspackt, dann muss ich der oder die aber ganz warm anziehen.
Ja, es gibt nicht nur einen Giftschrank.
Echt, oder? Hast du mal reingeguckt?
Habe ich nicht selbst einen?
Ja, genau. Er ist ja dann auch eine große Machtsituation, ne? Wenn man Geschichten in der Schublade hat.
Ich glaube, das ist generell wichtig, mehr zu wissen, als es notwendig ist.
Mhm.
Sich zu informieren über
bestimmte Dinge.
Das ist ja auch wichtig, wenn du einen Job in der Wirtschaft hast, dass du einfach überlegen bist im Zweifel.
Ja.
Den Kollegen gegenüber oder den Menschen, die du auf der anderen Seite sitzen hast. Es ist ganz gut, Dinge zu wissen.
Ja. Dieses Schreiben fehlt dir im Moment gar nicht? Das ist ja auch für dich wie so ein tägliches Ritual gewesen, oder?
Also Bild-Zeitung ist ja Häppchenschreiben eher tagtäglich. Ja. Also das ist ja, du schreibst ja nicht groß über 150 Zeilen hinaus. Online hast du die Möglichkeit, weil der Platz halt nicht limitiert ist.
Aber Entschuldigung, das ist ja auch ganz witzig, ne? Bei Twitter hast du nur diese 140 Zeichen, ja. Und du sagst jetzt gerade, für die Bild haben wir eigentlich auch nicht viel. Also ihr habt immer schon getwittert.
Ja, getwittert haben wir auch. Ja. Getwittert haben wir, ja, natürlich. Ja.
Und ihr habt jetzt online den Platz?
Nein, du hast, online haben wir natürlich den Platz, aber auch da kannst du nicht wahnsinnig viel unbeschränkt schreiben, weil die Aufmerksamkeitsspanne ja auch nur begrenzt ist von Leser oder User. Aber um da auf deine Frage zurückzukommen, das heißt ja nicht, dass ich nicht schreibe im Moment. Also ich sitze an meinem Laptop und schreibe. Und das ist auch okay so, weil ich glaube, ich brauche das. Aber ich brauche momentan auch so ein bisschen Abstand zu der Thematik, die ich zuvor gemacht habe, und versuche irgendwie was anderes zu machen.
Das heißt, du schreibst und weißt noch nicht, was dabei rauskommt?
Nein, ich habe begonnen, über das, was ich erlebt habe, so eine Art Drehbuch zu schreiben und mache das mit einem Freund zusammen. Und wir haben noch erste Gespräche schon geführt und wir gucken mal, was daraus wird. Wir werden sehen. Vielleicht kann man über einen Zeitungskonzern irgendwann mal was sehen, bei Amazon Prime oder Netflix oder sonst wo.
diese Geschichte, die Prominenz, die sich über die Jahre so ein bisschen gewandelt hat im Zuge von Social Media, konnte man ja schon ein bisschen vorher beobachten, indem es plötzlich Menschen gab, die so nie auf dem Schirm der Öffentlichkeit auftauchten und plötzlich eine Bekanntheit erlangten, die man so auch nicht erwartet hatte. Zum Beispiel die Spielerfrau. Oder? Das ist ja was, was du hautnah wirklich begleitet hast. Und du hast ja Sylvie Mais gerade schon erwähnt. Wie kam das überhaupt, dass plötzlich Frauen von Fußballern so einen Status bekamen?
Also erstmal ist so ein Fußballstadion etwas, was von Hunderten von Kameras eingefangen sind. Und wenn du auf einer Tribüne enthält ja auch das Wort Bühne, jemanden sitzen hast, der total herausgeputzt ist, perfekt die Haare hat, die super neuesten Schuhe, die tollste Handtasche hat und dann noch einen Hautglow hat, wo du hinkommst und denkst, wow, so möchte ich auch sein. Dann hast du eine Antwort für diese Frage. Du hast jemanden sitzen, der super aussieht auf einer Bühne und der wie ein Model eigentlich agiert, nicht groß da erstmal redet, aber der dort erstmal seine Rolle findet in der Existenz auf dieser Tribüne.
Also du meinst, es hat damit angefangen, dass plötzlich viel mehr Kameras in den Fußballstadien waren und die immer wieder sowas eingefangen haben?
Du hast so, erstmal muss sich ja jemand dahinsetzen. Ja. Du musst ja erstmal deinen Mann überhaupt bereit sein zu begleiten und ihm beim Spiel zuzugucken und dann diese Situation für dich nutzen. Du kannst dann natürlich auch in einem Sweatshirt sitzen und mit unfrisierten Haaren aber du kannst das auch für dich nutzen und einfach diesen Raum, den du da hast, für dich perfekt nutzen. Und es gibt halt heute Spielerfrauen, die einfach ihre Existenz nicht aus der Nähe zu ihrem Mann haben, sondern einfach auch selbst was geschaffen haben. Die Frau von Robert Lewandowski ist Internetunternehmerin, die macht Fitness, die macht ganz viel, die ist einfach in Polen ein Riesenstar mit vielen Millionen Followern und auch in Deutschland guckt man sich die an und sieht das.
Da muss man offen sagen, es gibt ja mehrere Varianten. Zum einen, jemand Bekanntes lernt einen Fußballer kennen, die kommen zusammen und dann ist sie natürlich vorher schon bekannt gewesen. Andere sind nicht vorher bekannt gewesen und danach erfolgreicher als der Fußballer vielleicht, wenn der mit der Karriere vorbei ist. Also das Frauenbild hat sich da schon ein bisschen gewandelt, was die Spielerfrauen angeht. Aber wie lange glaubst du, können die das durchziehen dann? Sylvie Mais oder so? Das macht die noch 100 Jahre?
Ja, auf jeden Fall. Wenn sie das richtig anstellt, macht sie das noch 100 Jahre. Du musst dir Victoria Beckham angucken, das ist die Urspielerfrau.
Genau, die Victoria Beckham.
Die war die Frau eines Fußballers, konnte aber super gut singen. Die war ja auch ein Spice Girl.
Da streiten sich die Geister, aber mit den Spice Girls war sie auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ja, aber die ziehen das ja Kardashian-mäßig durch, habe ich das Gefühl, oder? Da werden ja jetzt auch die Kinder mitgenommen und der alte Beckham, ich glaube, er lässt sich auch von seiner Frau ein bisschen beraten, weil die da große Ahnung hat von diesem ganzen Social Media.
Ich glaube, der hat auch selbst ein ganz gutes Styling-Empfinden und der ist ja auch nach wie vor irgendwie tätig in diesem Bereich, aber kreiert auch Unterhosen, ist als Unterwäschemodel irgendwie er selbst tätig und seine Frau mit ihrer Modefirma mehr oder weniger erfolgreich, macht aber auch irgendwie Beauty-Produkte mittlerweile auch mehr oder weniger erfolgreich, aber das sind Multimillionäre dadurch geworden. Einfach, dass sie auch, er nutzt ja auch sie. Und nicht nur sie ihn. Also das ist perfekt. Die sind das perfekte Paar.
Eine Symbiose. Da kann nicht mal irgendwie ein Kindermädchen was dran ändern, ne?
Sagen wir mal so. Es gibt Paare, die sich danach trennen und manche, die halt nicht sich trennen und das einfach als Krise sehen und weitermachen. Ich glaube, die hatten zu dem Zeitpunkt schon 3 Kinder. Das vierte war noch nicht auf der Welt, als die Geschichte mit dem Kindermädchen war. Und nun gut, wie lange sind die zusammen? Über 20 Jahre?
Ewig,
da kann
und
das
drei
schon
Tage.
Mal passieren, ja. Und wenn es dann rauskommt, wenn man permanent von irgendwie britischen Boulevardmedien beobachtet wird, dann kommt sowas auch schon mal raus.
Aber die Briten sind noch ein bisschen härter als die Deutschen, oder? Darauf können wir uns einigen.
Ja.
Warum ist das eigentlich so? Ist das in der Tradition begründet?
Das ist im Presserecht begründet. Also wir haben ein relativ strenges Presserecht. Du musst halt private Dinge einfach darfst du nicht enthüllen. Es gibt eine Intimsphäre, die du nicht nicht enthüllen darfst. Und ich glaube, da liegt einfach auch die Grenze. Unser deutsches Presserecht schützt Prominente auch davor, dass Journalisten gewisse Teilbereiche überschreiten oder Grenzen überschreiten. Ja.
Ihr müsst in England eine deutsche Zeitschrift rausbringen. Ich hatte ja Medienrecht an der Uni bei der damaligen Justiziarin des Axel Springer.
Renate Damm.
Ja, ich glaube.
Renate Damm, ja.
Auf jeden Fall war das irgendwie sehr, sehr interessant, weil sie auch immer sagte, ja, wir haben immer ein bisschen was auf der Seite für irgendwelche Prozesse, muss man ja ein bisschen was gespart haben. Aber bist du je verklagt worden oder so?
Ja.
Ach.
Ja, ein Prozess steht noch aus, aber das liegt daran, dass am Hamburger Landgericht so viele Fälle sich angesammelt haben, dass es schwierig ist, das zu lösen. Aber den ersten Prozess habe ich gewonnen.
Aber was war das?
Jenny Elvers. Jenny Elvers und ihr damaliger Lebensgefährte, der sie verprügelt haben soll, verprügelt hat. Und wir haben darüber gesprochen. Sie hat mir das erzählt und im Nachhinein behauptet sie, dieses nicht mehr getan zu haben. So, und daraus ist das ist halt eine Berichterstattung bei uns entstanden und ich bin verklagt worden in Köln und in Hamburg, einmal von ihr und einmal von ihm, aber gegen ihn habe ich gewonnen.
Ja. Und das Zweite steht noch aus jetzt?
Oder? Ja, also wir haben als Zeitung gewonnen, aber das ist halt eine persönliche Klage und eine Klage gegen die Zeitungen, die dort gemacht werden, aber wir hatten Zeugen und auch die Gegenseite hat sich dann in ihren Lügen halt verstrickt ein wenig, aber das ist halt, es gibt ein Urteil darüber.
Ja, ja gut. Muss man halt irgendwie dann mit breiter Brust hingehen und sagen,
aber du bist dann trotzdem, weißt du, das, in dem Moment, wo du verklagt bist, denkst du erstmal, mein Gott, habe ich auch vielleicht Fehler gemacht. Aber nein, also ich konnte sagen, ich hab viel überlegt, ob wir das berichten. Wir haben damals mit der Chefredakteurin gesprochen, sollen wir das machen und haben das auch durch unsere Justiziare abnicken lassen, weil das halt auch wirklich ein Teilbereich ist. Wenn jemand plötzlich die Aussage zurückzieht und sagt, nee, so war das ja gar nicht, dann musst du ja auch überlegen, ist das noch okay, das zu bringen.
Ich mag ja in dem Fall diese Autorisierungsvereinbarung, dass man irgendwie Interviews macht und danach kann man nochmal gucken, ob man das wirklich so sagen will und nicht im Eifer des Gefechts irgendwie so gesagt hat und wenn nicht, dann wird es halt auch nicht geschrieben. Ja? Finde ich irgendwie auch ein gutes Instrument. Jenny Elfers ist ein gutes Beispiel dafür. Das hat ja, glaube ich, Döpfner mal gesagt. Wer mit dem Bildaufzug nach oben fährt, den nehmen wir auch nach unten mit, oder? Mhm. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, sie fährt ja jetzt gerade auch wieder hoch. Das ist ja auch schön. Es ist halt, ich glaube, das ist einfach auch ein gutes, prominentes Beispiel, wie schwierig sowas ist, in der Öffentlichkeit zu sein. Sie war ja alkoholkrank oder ist noch alkoholkrank. Man hört ja nie auf, alkoholkrank zu sein. Und das war ja damals eine totale Katastrophe, als sie plötzlich im schlimmsten Suff in dieser NDR-Talkshow in Das saß und man ihr beim Betrunkensein zuguckte und das war einfach, das tat einem so wahnsinnig leid, aber es war ja klar, was da daraus erwachsen ist. Also erstens hat das bei ihr dafür gesorgt, dass sie in eine Klinik gegangen ist und einen Alkoholentzug gemacht hat und es hat aber natürlich auch dafür gesorgt, dass man wusste, wie schlecht es ihr ging und das ist äußerst tragisch gewesen zu sehen, aber sie hat das super, diese Krise überwunden und beginnt ja jetzt wieder viel zu arbeiten.
Sind es nicht auch manchmal genau diese Krisen und große Schlagzeilen, die plötzlich in der Karriere nochmal eine ganz neue Wendung geben können?
Das kommt immer darauf an, was du willst. Wenn die Schlagzeile deine Geschichte ist oder dein Move, den du machst, dann ist es vielleicht so. Aber ich glaube, in so einem Moment, bei so einer krassen Geschichte und wo so eine Krankheit so enthüllt wird und auch eine Sucht so enthüllt wird, dann nutzt das keinem mehr. Also
ich beobachte ja immer wieder, und da bin ich ja nicht der Einzige, dass bestimmte Geschichten über schlimme Kindheit und Trennung und andere wirklich hochemotionale Lebenswege, die plötzlich sich gabeln oder abbrechen, immer dann öffentlich Thema sind, wenn gerade eine neue Platte kommt, eine neue Fernsehsendung, ein neues Buch, das zum Inhalt hat, okay, da verstehe ich es ja noch, aber manchmal hat es nun wirklich überhaupt nichts damit zu tun. Ich bin übrigens getrennt und morgen läuft meine neue Sendung.
Also manche Prominente sind halt wirklich nur bereit, überhaupt zu reden, wenn sie was zu verkaufen haben. Also wenn eine Serie im Fernsehen startet, wenn ein Buch auf den Markt kommt, weil auch einfach sie einen PR-Vertrag haben und dann einfach in diesen Momenten Interviews geben und dann einfach wissen, okay, sie müssen jetzt irgendwas liefern, damit es irgendwie auch ein Erfolg wird, was man da macht. Ich finde es schade, dass das so ist. Also ich glaube grundsätzlich, dass du das als Prominenter nutzen kannst, auch wenn du nichts auf dem Markt hast, um dein Profil zu stärken, um zu sagen, okay, das ist das, an was ich glaube, das ist meine Meinung zu bestimmten Themen. Also ich glaube grundsätzlich, du musst nichts verkaufen können, um Interviews zu geben. Du musst da einfach Spaß dran haben, auch an Öffentlichkeit. Du musst dich darstellen wollen und du musst halt auch ein bisschen Aufmerksamkeit haben wollen als Prominenter. Aber ich glaube, wenn du prominent bist, hast du das auch, weil du eine gewisse Eitelkeit auch besitzt, die dafür sorgt, dass du in der Öffentlichkeit stehen möchtest. Oder, Ingo?
Nein. Also ich wollte ja immer zum Fernsehen und eigentlich zum Radio. Ne? Das mit dem Fernsehen war dann sozusagen die zweite Eskalationsstufe. Aber ich glaube ja auch, dass man nicht davon frei ist, wenn man beim Fernsehen ist, dass man natürlich gesehen werden will, weil sonst könnte ich ja für mich zu Hause irgendwie YouTube-Videos machen oder sonst was. Ich freue mich natürlich auch, dass meine Sendung irgendwie erfolgreich ist. Aber die Frage ist ja, wie weit gehe ich dafür, um diesen Erfolg zu haben und was gebe ich dafür alles? Ja? Ich habe auch gemerkt, dass es teilweise in meinem Leben Phasen gab, wo ich wirklich 30 von 31 Tagen gearbeitet habe. Du siehst kaum noch irgendwie Freunde. Du hast am Ende auch noch weniger Freunde, weil die immer sagen, der hat ja eh nie Zeit. Was das Beziehungsleben angeht, das ist auch mitunter schwierig gewesen. Und dann hast du die Arbeit und da lernst du viele nette Menschen kennen und viele Prominente. Und mit manchen versteht man sich vielleicht auch ganz gut. Aber die privat zu treffen wird auch schwierig, weil die arbeiten nämlich auch 30 Tage im Monat. Und wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du auch da richtig reingeben. Also ich weiß, am Anfang habe ich teilweise, da hatte ich noch überhaupt gar keine Perspektive. Morgens um 4 aufgestanden, mir in die Straße gestellt, bin nach München getrampt und habe für irgendwelche Schauspieler bei Filmproduktionen Kaffee gekocht als Praktikant und bin abends um 10 wieder nach Hause getrampt. Habe in der Nacht irgendwie 3 Stunden geschlafen und habe mich aber gefreut, dass ich da irgendwie so ein bisschen von ganz unten sozusagen in diese Branche reinschnuppern kann.
An dieser Luft.
Und als junger Volontär beim Radio bin ich von Murnau nach Garmisch getrampt jeden Morgen, teilweise im Winter mit irgendwelchen Räumfahrzeugen um 3:30. Nur damit ich um 5 Uhr den Sender aufschließen kann und dann die ersten Nachrichten machen darf um 5:30, weil moderieren dürfte ich ja noch gar nicht.
Aber es war dein unbedingter Wille, diesen Job zu machen.
Ja.
Und du hast an dieser Tür gekratzt im Grunde genommen und sie hat sich irgendwann für dich geöffnet.
Ich habe sie aufgekratzt.
Ja.
Ich hab sie aufgekratzt.
Gesplittert mit den Fingernägeln.
Aber das führte natürlich so vielen im Nachhinein so peinlichen Situationen. Also ich war Fahrer bei einer Filmproduktion, einer Serie und habe für mich damals ja wahnsinnig viel Geld verdient. Ich habe 1.000 Mark die Woche verdient. Saß 19 Stunden am Tag teilweise hinterm Steuer und habe irgendwelche Schauspieler von A nach B gefahren und morgens Frühstück gemacht. Und ich wollte aber natürlich immer vor die Kamera. Und ich dachte mir immer, warum steht der vor der Kamera und ich mache ihm den Kaffee? Eigentlich müsste ich da stehen. Das ist natürlich irre. Und immer zu dem Regieassistenten, du, falls mal jemand krank ist, ich bin da, ich habe Zeit. Und so, das
aber ist schlimm. Es denn auch passiert? Bist du dann irgendwann vor der Kamera gewesen?
Dann witzigerweise passieren ja die Dinge aus meiner Erfahrung dann immer, wenn es entspannt ist. Also als ich dann plötzlich studiert habe, nach dem Volontariat, das ich beim Radio gemacht habe, bin ich nach München, habe Journalismus studiert, und war dann entspannter und habe plötzlich durch meine Schauspiellehrerin, die ich hatte, seit ich 16 war, dann noch mehr Sprecherjobs bekommen und dann auch mal den ersten Job vor der Kamera. Und plötzlich habe ich in irgendwelchen Serien und Filmen und Aktenzeichen XY irgendwas gespielt und habe dann auch richtig Spaß gehabt. Das war toll. Aber es ist erst passiert, als so ein bisschen diese Anspannung weg war.
Aber das heißt, du hast den Job wirklich erlernt und wirklich etwas dafür getan und hast wirklich, wirklich, wirklich alles gemacht, um dahin zu kommen, wo du im Zweifel dann gelandet bist.
Im Prinzip ja.
Aber macht dich das dann nicht sauer, wenn du heute siehst, irgendwie so Influencer, die vor der Kamera sind, Millionen Follower haben und du denkst, ich habe jetzt mal so, ich weiß nicht, wie viel Follower hast du?
Es wären täglich mehr. Was mir manchmal irgendwie so nicht übel aufstößt, aber wo ich denke, ach Mann, ey, eigentlich habe ich die ganze Zeit gearbeitet, als diese Trends wie Instagram, wie vorher Facebook und YouTube. Klar hätte man auch mal ein YouTube-Video machen können, aber wie soll ich denn YouTube-Videos machen, wenn ich morgens um 6:30 Business TV in der Bavaria Film moderiere, danach zur RTL fahre, abends guten Abend RTL mache und irgendwie zwischendrin noch gucke, dass ich die Hausarbeit fürs Studium mache und meine Referate klarziehe. Und dann ging es ja nach dem Studium direkt zum ZDF. Ja. 3 Wochen im Monat volle Kanne, 1 Woche ein bisschen andere Geschichten in München. Das so richtig vernünftig zu machen, ich glaube, ich habe angefangen mit dem Podcast letztes Jahr, dann endlich im Oktober oder November. Hätte ich auch schon vor 5 Jahren machen können, weil es total Spaß macht. Ja? Also auch unser Gespräch heute, jedes Gespräch ist für mich irgendwie eine große Bereicherung und ein Eintauchen in eine ganz neue Welt. Aber es war einfach irgendwie keine Zeit da und wenn Zeit da war, dann vielleicht auch keine Energie, weil du ja auch mal ein paar Tage brauchst, um irgendwie wieder aufzutanken. Und gerade auch dieses Facebook, das habe ich total verschlafen. Das ist auch so in dieser Zeit, in der ich noch 1-2 Wochen Hallo Deutschland im Monat gemacht habe. Dann habe ich für das ZDF auch ein paar Shows gemacht, die man dann in Berlin aufgezeichnet. Da wusste ich teilweise gar nicht, wenn mich meine Mutter anrief, wo ich bin. Ob gerade in Frankfurt, Berlin oder Düsseldorf oder zu Hause in München. Also ich konzentriere mich auf diese Dinge erst seit einer relativ kurzen Zeitspanne so richtig. Und manchmal ärgert es mich auch, dass ich es nicht schon vor 10 Jahren gemacht habe.
Lass das mit dem Ärgern.
Ja, ja, eben.
Das macht nur schlechte Laune. Ja. Nein, nein. Mach es jetzt richtig und das machst du ja. Also du, ich finde das ja gut, wenn du...
Dieses über andere aufregen und sagen, was hat der, was ich nicht habe, das muss man irgendwie ablegen. Obwohl ich davon auch nicht frei war. Also ich habe oft so Neidgefühle gehabt und sowas, aber... Das war immer doof.
Das ist auch, wenn, also ich glaube, das ist auch was Wesentliches, was du nicht haben darfst, wenn du den Job machst als Klatschreporter. Du darfst nicht neidisch auf dein Gegenüber sein.
Na, ich glaube, wenn man dann so nah dran ist an den Menschen, dann ist man auch nicht neidisch auf die. Ne?
Nein, aber du bist dann ja nur boshaft. Und mit Boshaftigkeit kommst du in dem Job nicht weiter.
Es hat sich doch auch diese ganze Star- und Promi-Welt auch insofern verändert, als du früher, und so habe ich das wahrgenommen, in den 80er Jahren gab es noch diesen Jet-Set, so Gunter Sachs und was gab es da, einen Vampir-Club irgendwo in...
Dracula-Club.
Oder Dracula-Club, genau, ja. Ich höre, du warst da. Nein, da dachte man noch, oh, das ist wirklich mega da, das ist eine ganz andere Welt, ja. Die gibt es ja gar nicht mehr, oder? Wollen die einfach nicht in Social Media auftauchen und der Jet-Set macht irgendwie so ein bisschen mehr für sich?
Es gab tatsächlich in der Klatschzeitschrift irgendwann vor kurzem über den Dracula-Club. Das macht mittlerweile Rolf Sachs, einer der Söhne von Gunter Sachs. Aber das ist halt ein kleiner Club, der keine großen Öffentlichkeit sucht und der halt auch nicht mehr stattfindet. Wie gesagt, ich habe das irgendwo jetzt vor kurzem gelesen, halt, weil ich wahnsinnig...
Ja, aber der internationale Jet-Set, dieser Club, gibt es den noch?
Aber die wollen doch gar nicht irgendwo stattfinden. Eben. Also wenn du so einen Typen hast wie Jeff Bezos, den reichsten Mann der Welt, der Amazon führt, der will doch gar nicht groß irgendwo stattfinden. Also der will dann stattfinden, wenn er das selbst auswählt, diesen Zeitpunkt. Oder halt unfreiwillig irgendwas sagen muss, wie als die zu seiner Frau kaputt ging, weil er ein Verhältnis mit einer anderen Dame hatte. Also nur das ist halt auch erzwungen gewesen, dieser Zeitpunkt. Glaubst du, der hat das gerne gemacht, mit seiner Frau diesen Weg zu finden? Nein.
Was ich ja total lustig fand, ich hatte mal eine Sendung mit einem Deutschen, der als Mietkoch auf den großen Luxusjachten der Superreichen unterwegs ist. Und da feiern die. Ne? Mhm. Der erzählt dann, dass Steven Spielberg, wenn der Urlaub macht, dann geht er halt nicht irgendwie dahin, wo die Paparazzi sind, sondern mietet sich irgendwie eine große Yacht und schippert vor Fidschi und lässt sich bekochen.
Vor Sambat.
Oder Sambat. Ich weiß nicht, wo man gerade hinfährt. Aber die wollen das dann auch nicht. Und ich glaube, das ist der richtige Luxus. Dass du sagst, weißt du, ich brauche das alles nicht. Ich hole mir eine coole Yacht, ich hole mir jemanden, der mega kocht und dann fahren wir an die schönsten Strände der Welt, wo keiner ist, außer mir und meiner Familie und der Rest macht, was ihr wollt.
Das war doch auch zu Beginn der dieser Corona-Krise so, dass tatsächlich Superreiche sich auf ihre Yachten geflüchtet haben. Der deutsche Milliardär Wirth, der Schraubenhersteller, der war auf seiner Yacht irgendwo in der Karibik.
Der Witz ist ja, irgendwann Monate. Kannst du nirgends mehr anlegen, weil überall dieses Virus ist. Ja.
Ja. Ja, aber das ist natürlich, wenn du die Möglichkeiten hast, das zu tun, gehst du an Orte, wo kein anderer hinkommt und begibst dich nur in Kreise, in denen du dich gern bewegst, wo du die Leute auswählst, die zu dir kommen.
Und dann ist ja der Witz, dass das eigentlich jeder haben kann. Jeder kann ja seinen Kreis haben, nur mit den Leuten, mit denen man sich umgeben will. Und den Rest kann man irgendwie ausblenden.
Genau, du kannst auch deinen besten Kumpel auf den Rhein einladen in dein Schlauchboot. Das kannst du auch. Dann trinkt ihr irgendwie einen Pilz.
Oder auf den Berg gehen oder so und einfach mal den Blick genießen. Das ist ja auch nicht das Schlechte. Corona hat uns doch gezeigt, dass wir eigentlich, um glücklich zu sein, ganz wenig bräuchten. Also vorausgesetzt, du warst nicht Single und über Monate nur einkaserniert bei dir zu Hause.
Also wenn du einen Job hast und eine Wohnung mit einem Balkon und klare, gute soziale Kontakte und kein psychisches Problem, ich glaube, dann kann dir Corona wirklich helfen, dich aufs Wesentliche zu konzentrieren, auf deine Familie, auf das, was du gern tust. Du kannst zu Hause arbeiten und merkst einfach, dass du nicht mehr dein Auto brauchst, um zur Arbeit zu fahren, weil du ja auch das eigentlich alles zu Hause machen kannst.
Ich habe gar kein Auto.
Ich schon.
Ich glaube, ich habe seit 10, 15 Jahren kein Auto. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich mache dieses Carsharing und in einer Stadt wie Düsseldorf oder in München oder in
Kannst
Berlin,
du es überall
dann
nutzen.
Brauchst du es ja irgendwie sowieso nicht. Hattest du eigentlich in deiner Zeit, in der du noch jeden Abend auf die Rolle gehen musstest und von einer Party zur nächsten gehoppt bist, einen eigenen Fahrer oder sowas? Oder
Nein.
Bist du da immer hier so?
Ich bin wahnsinnig viel Taxi gefahren und bin auch nachts gerne zu Fuß noch von der Party ins Hotel gegangen, und um dann einfach nochmal runterzukommen. Weil das ist ja doch, wenn du auf so einem Fest bist, wo du viel gequatscht hast und ganz viele Gedanken irgendwie verschwenden musstest an Dinge und wo du dann im Nachhinein auch noch sagen, oh, da war da eine Geschichte, die muss ich jetzt auch gleich noch aufschreiben, bin ich ganz viel zu Fuß gegangen. Und ich konnte danach auch nie richtig schnell einschlafen, weil ich einfach nochmal alles ordnen musste, was in meinem Kopf so rumschwirrte.
Weil du so viel erlebt hast.
Ja, das ist ja schon so. Also wenn man auf einer Oscarverleihung ist oder auf den Golden Globes oder in Cannes bei den Filmfest spielen, dann ist das so, dass du wirklich viel erlebst.
Aber das ist schon nochmal eine andere Nummer als Berlinale, ne?
Doch, Berlinale ist schon toll. Es ist ja auch ein internationales Fest. Da sind tolle Leute, da sind tolle Partys. Überall gibt es irgendwie warmen Sekt und schlechte Häppchen. Aber das ist halt...
aber gibt es die schlechten Häppchen auch beim Oscar? Ich habe gehört, da gibt es gar keine Häppchen.
Da gibt es keine Häppchen. Essen gibt es bei den Golden Globes. Bei den Golden Globes sitzt du an Tischen und da wird erst ein Abendessen serviert. Und du hast auch Shampoos auf den Tischen stehen, der auch gekühlt ist, und dann geht quasi die Verleihung los. Das ist natürlich super, sowas. Aber Oscarverleihung, nein, da gibt es keine Häppchen. Da gibt es für die Journalisten, wenn du eine Journalistenakkreditierung hast, hinter der Bühne ein Buffet, was schlecht ist. Aber das macht ja auch nichts. Man kommt da ja nicht zum Essen hin, sondern um zu berichten.
Aber das ist ja auch lustig, ne? Manchmal haben Journalisten so ihren extra Bereich. Dann musst du da hinter dem Bändchen sitzen und kriegst eben extra Buffet. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch diejenigen, die dann mit in dem großen Bereich sitzen dürfen. Ist das irgendwie wie so ein Battle? Wer darf wo sitzen bei einer Abendveranstaltung?
Das kommt auf die Veranstaltung an. Also ich habe bei vielen Veranstaltungen, auch bei den Oscars, bin ich als Gast gewesen durch Kontakte. Aber ich habe auch als Journalist da schon berichtet. Und dann ist es wirklich, dann stehst du da im Zweifel bei 30 Grad und musst erstmal 4 Stunden auf deinem Platz ausharren, kannst nicht auf die Toilette gehen und hast Glück, wenn du ein Wasser mitnehmen durftest dahin. Und dann fängt erst die Veranstaltung und der rote Teppich an, wo du mit den Leuten reden kannst.
Hast du denn auf den Veranstaltungen je was getrunken auch?
Ja, ab und an schon. Also wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann und wenn du merkst, du musst dich nicht mehr so konzentrieren und nicht mehr zwingend bei dir sein, dann kannst du auch mal was trinken. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es kontraproduktiv zu trinken auf solchen Veranstaltungen.
Gott sagen, komm, lass uns noch einen trinken und dann erzählt er noch eine schönere Geschichte.
Das kann auch passieren. Solche Momente gibt es auch. Das ist dann meistens in so, in Anführungsstrichen, privateren Runden, wenn du dann im Borchardt in Berlin sitzt oder so, und dann gibt es irgendwelche... Berlinale findet ja im Grunde genommen eigentlich dort statt, nach der Filmpremiere, nach dem roten Teppich triffst du dich in irgendwelchen Kreisen im Grill Royal oder im Borchardt oder sonst wo, und dann sitzt du halt zusammen mit den Leuten und quatschst, und da erfährst du dann auch was.
Ja, das ist übrigens in München dann bei der Geschichte, wo ich mich immer durch die Hintertür eingeschlichen habe in früheren Zeiten, genauso, ne, beim Filmpreis, die eigentlichen wichtigen Gespräche finden danach in irgendwelchen Restaurants statt.
Restaurants oder nachher, wenn die Aftershow-Party ist. Also wenn dann tatsächlich, wenn man da steht und was trinkt oder was isst und dann ein bisschen gelöster ist, weil du auch merkst, die Kameras sind nicht mehr auf dir. Auch als Prominenter ist das ja wichtig, dass du einfach da nicht mehr.
Ich habe ja schon von Festen gehört, wo die Handys am Eingang einkassiert werden, dass man irgendwie keine Bilder von dem Abend irgendwie auf Social Media findet. Das ist ja schon eine große Gefahr, auch dieses kleine Handy geworden für Prominente, weil du mittlerweile 24/7 in jedem Moment deines Alltags von irgendjemandem abgelichtet werden kannst in einer Situation, die dir nicht so geheuer ist.
Aber die Prominenten lichten sich ja auch oft selbst in diesen Situationen an und machen irgendwie Live-Videos von irgendwelchen Aftershow-Partys und bei Instagram. Und es wird ja auch selbst genutzt. Aber ich glaube, wenn du einmal heimlich filmst und darüber berichtest auf so einer Veranstaltung, dann bist du auch ganz schnell raus aus diesem Business. Wenn man dir nicht vertrauen kann als Journalist oder als Berichterstatter, dann hast du da nichts verloren.
Was ist dein Geheimtipp, um in Zeiten von Hype, Social Media und Shitstorm als Prominenter da einigermaßen entspannt durch diesen Medienwahnsinn zu navigieren?
Ich glaube, du musst erstmal wissen, was du willst. Also wodurch will ich auffallen? Wodurch will ich scheinen draußen? Was ist das, durch das ich erfolgreich sein will? Ist das der Job, den ich mache? Also ist das mein Schauspiel? Ist das meine Moderation? Ist das meine Fähigkeit, ein Model zu sein? Oder ist es etwas, was darüber hinaus entstehen kann? Dann kann ich auch zusätzlichen Content kreieren. Dann kann ich auch mir von einem Möbelhaus meine Einrichtung stiften lassen und mein Zuhause zeigen. Aber du musst einfach wissen, was du willst. Willst du diesen Wahnsinn mit Instagram? Willst du das ständig füttern? Willst du diese Zeit dafür investieren zu deinem normalen Job oder willst du das nicht?
Und kostet auch Zeit, ne? Und die ganz erfolgreich sind, die sind da auch wirklich stundenlang beschäftigt jeden Tag.
Total, das macht ja auch teilweise Spaß. Also das macht ja auch Spaß, selbst zu kreieren den Content, selbst sein Image irgendwie zu polieren. Das ist doch auch gut. Du hast auch eine Möglichkeit, dich auf eine andere Art und Weise darzustellen und halt durch irgendwelche Filter hübscher, glatter, sonst was auszusehen. Du kannst selbst einfach kreieren, was du sein möchtest.
Dass alle anderen denken, dass man so ist, wie man gerne wäre.
Genau.
Und Corona hat es nochmal verschärft, oder? Das war nochmal so ein Booster, weil die ganzen großen Promi-Partys mit Stars und Veranstaltungen alle abgesagt.
Na, du musst halt deine Hühnersuppe heute halt posten, weil du kannst dich nicht mehr am Set irgendwie darstellen. Ja. Du siehst das, bei manchen ist es auch wahnsinnig ruhig geworden. So ein Typ wie Ilias Mbarek postet im Moment nicht viel, weil er halt wirklich eigentlich immer seine Jobsituation postet und ganz selten irgendwas aus seinem Privatleben. Aber der ist nicht so stark aktiv im Moment.
Ja. Wer ist für dich so der Parade-Promi und Paradestar aus deutschen Landen?
Ich finde, einen guten Weg hat Matthias Schweighöfer gefunden. Der macht, der postet sich selbst auch mit seiner Freundin, aber und auch teilweise mit seinen Kindern von hinten, aber nur ganz, ganz dezent. Manchmal lässt er so ganz kleine Einblicke in sein privates Leben. Dann hat er ein Spielhaus in seinem Garten. Der schafft das, auf eine extrem humorvolle Art und Weise seinen Job darzustellen und sich als Mensch irgendwie zu zeigen. Ich finde, das macht er extrem gut.
Und wer sind die großen Stars, die wir sonst im Moment in Deutschland haben, aus deinem Blickwinkel?
Ach, es sind schon so Leute wie die Stars aus Fuck You Goethe. Das ist ja einer der erfolgreichsten Filme überhaupt gewesen. Ich glaube, auch unsere Tatortkommissare sind noch Superstars. Zum Beispiel, das ist so ein Punkt. Jan-Josef Liefers hat gerade erst wieder angefangen, den Münster-Tatort zu drehen. Hat aber in Social Media in der Zwischenzeit, in Corona-Zeiten, seine Fahrradfahrerei irgendwie dargestellt.
Das habe ich auch
und
gesehen.
Und postete
heute so viele Kilometer.
Und ich dachte nur, wow. Aber das ist halt auch eine Möglichkeit, sich dann darzustellen. Und dann merkst du halt auch, okay, der fährt jetzt Fahrrad, der hält sich so fit, so hält er seine Kilos und so. Und das ist halt auch ein gutes Beispiel. Er geht mit einem guten Beispiel voran. Der bewegt sich und sagt, Leute, ihr müsst euch bewegen. Ich finde das ja auch gut.
Was ich ja auch eine gute Entwicklung dann finde, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anguckt, dass um in Deutschland Star zu sein, du nicht mehr unbedingt ins Ausland gehen musst. Ja? Hatte man ja früher oft, ne? Dass die Leute, die dann im Ausland plötzlich erfolgreich waren, dann wurde in Deutschland auch der rote Teppich ausgerollt. Das ist lange vorbei.
Na, es gibt schon Schauspieler, die das geschafft haben, so zum Beispiel Daniel Brühl ist so ein Typ, aber es gibt auch wiederum Schauspieler, die ins Ausland gegangen sind und wo das im Nachhinein gar nicht so. Franka Potente zum Beispiel, die ist total still geworden. Was macht Franka Potente?
Die arbeitet aber immer noch, ne?
Ja, aber lad sie mal in deinen Podcast ein.
Wenn sie denn mal in Deutschland ist. Die ist ja wohl noch im Ausland unterwegs und dreht ganz viele Serien, auch für Netflix und
ja,
so.
Ja, aber man sieht so gut wie nichts. Ja. Also sie ist einfach in ihrem Heimatbereich ist sie nicht so aktiv.
Ja.
Und ich hast du Social Media von Franka Potente gesehen?
Nee, müsste ich jetzt, vielleicht folge ich ihr jetzt auch
ja,
mal.
Ja, genau, ich fällt mir gerade so ja, ein.
War die nicht in, nee, Stranger Things war eine andere, Winona Ryder, genau. Mhm.
Ach, großartig.
Was guckst du so Netflix-mäßig und Streaming?
Das kommt immer so drauf an. Ich habe ja eine 12-jährige Tochter. Das heißt, ich gucke mir auch diesen ganzen Teenie-Kram, vermeintlichen Teenie-Kram an. Also ich habe so Vampire Diaries und sowas mir angeguckt. Stranger Things natürlich. Aber ich liebe
Stranger Things ist ja kein Teenie-Kram. Das ist ja wirklich Erwachsenenunterhaltung.
Naja, das kommt schon drauf an. Also ich liebe es. Es ist so super.
Der
so
Sound ist einfach irgendwie
mega. Und auch die überhaupt dieses ganze, die ganze Art, ein Set zu kreieren, der total neu ist. Also so 80er Jahre und dann trotzdem moderne Sachen mit einfließen lassen. Ich finde das toll. Was ich super gerne gucke, sind so Sachen. Ich habe Suits natürlich angeguckt, hat mich aber dann irgendwann gelangweilt. Ich finde
wegen Megan.
Ach ja, natürlich. Musste man doch. Aber ich finde eigentlich die jungen Anwälte irgendwie ganz toll. Was ich super finde im Moment ist Little Fires Everywhere.
Habe ich noch nicht geguckt.
Ich muss mir jetzt noch unorthodox angucken. Das habe ich noch vergessen.
Ganz, ja, das ist toll.
Das habe ich noch nicht gesehen. Also es gibt, ich finde, durch Streaming haben wir einfach die Möglichkeit, immer und überall irgendwelche tollen Sachen uns anzugucken. Dark habe ich noch nicht gesehen. Was für eine Schande.
Ich auch noch nicht. Aber
dabei liebe ich Oliver Masucci so.
Man hat ja nicht für alles Zeit. Ja. Man hat ja nicht für alles Zeit. Sehen wir dich nochmal als Gesellschaftsreporterin auf dem nationalen oder internationalen Parkett?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich als Gesellschaftsreporterin tätig bin, aber ich werde auf jeden Fall tätig sein. Und ich glaube, ich fange im Herbst einen neuen Job an und dann gucken wir weiter.
Ja, wir sehen. Vielleicht sehen wir uns hier auch wir hätten noch mehr. Ich habe mir am Anfang gedacht, wir müssen alle durchdeklinieren und wer macht was und wo sind die großen Skandale und so. Das machen wir dann beim nächsten Mal.
Das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal.
Ich bedanke mich.
Total gefreut. Danke.
Ja. Christiane Hoffmann, ich bin gespannt auf den Film nach ihrem Drehbuch. Sie hat mit Mami Talk übrigens auch ein Buch über ein ganz anderes Thema geschrieben, das Alltagschaos mit dem Nachwuchs, zusammen mit Ex-Tagesschausprecherin Caroline Hamann. Verlinke ich dir den Mami Talk in den Shownotes. Und bevor ich zur Gegendarstellung genötigt werden kann, Warhol, Gruß an alle Kunstlehrer, sprach natürlich von 15 Minutes of Fame, 15 Minuten Ruhm für alle. Das nur nochmal als kleine Richtigstellung. Übrigens findest du in den Shownotes auch die heutige Spotify-Playlist zur Podcast-Folge, natürlich mit Christianes besten Promi-Party-Sounds. Spannende Stories über die Karrieren einiger Stars, die ich während meines Arbeitslebens nach der Geschichte mit Nina Ruge getroffen habe, findest du in meinem Buch Erfolgsmenschen, das ich dir gern auch nochmal verlinke. Und wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast auch mit deiner Community teilst und bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Dafür schon mal vielen Dank. Wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, super gern. Vielleicht ja mit einem Post auf Instagram oder Facebook unter den Beiträgen zur Folge. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.